Liebe Gemeinde, weltweit haben sich heute Christen getroffen, um Gottesdienst zu halten. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, warum das so ist? Warum treffen wir uns? Welchen Sinn macht das und welche Funktion hat das? Ich glaube, diese Frage muss man sich zwischendurch immer wieder einmal stellen. Warum sind wir eigentlich hier? Manche mögen sagen, du, ich bin jeden Sonntag da. Ich nehme mir einfach so gegen 18 Uhr nichts vor und dann bin ich einfach hier. Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht in dieser Kirche wäre. Ich weiß noch, wie das in den Anfängen dieser Gemeindearbeit war. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo ich jeden Sonntag um 10 Uhr im Gottesdienst war. Um 10 Uhr war die Kirche besetzt, die wir dort hatten, beziehungsweise die Räumlichkeiten, und mir fehlte etwas. Es war 9:30 und ich bin 2 Jahrzehnte lang um diese Zeit im Auto gesessen mit meinen Eltern oder später alleine, um auf dem Weg in die Gemeinde nach Bonn zu sein. Jetzt ist es 10 Uhr und ich sitze zu Hause und weiß nicht, was ich tun soll. Irgendwie steckt es in einem drin. Vielleicht geht es dir heute auch so und gut, dass du hier bist. Aber wenn das der Grund ist, ist es zu wenig. Welcher Grund könnte uns noch einfallen? Manche werden sagen, es ist wie in einer Familie. In einer Familie ist es wichtig, dass man Zeiten hat, meistens ist das das Essen, häufig das Abendessen oder am Wochenende das Frühstück, wo man zusammen an einem Tisch sitzt. Manches Ehepaar kann davon ein Lied singen, dass sie merken, wie wichtig es ist, dass man diese Zeit miteinander hat. Und wie schlimm es ist, wenn es nicht klappt, weil der eine Schichtarbeit hat und schon um 5 aus dem Haus geht oder wie auch immer. Es stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn wir solche Zeiten miteinander halten. Gutes Argument. Oder sagen wir besser als das erste, aber es reicht immer noch nicht. Wenn du nur hier bist, lieber Gottesdienstbesucher, um die Leute zu treffen, die du die ganze Woche nicht gesehen hast und eigentlich nur am Sonntag hier in der Kirche triffst, ist das schön, aber viel zu wenig. Weil mir die Zeit wegläuft, wir heute ein bisschen einen längeren Vorspann hatten, möchte ich gleich ins Zentrum gehen und ich glaube, das Entscheidende ist, wir kommen hier zusammen, um dem Herrn zu begegnen. Wir sind häufig schon vor 5 hier, um aufzubauen, um ein bisschen zu üben. Und dann passiert es manchmal, dass die Tür aufgeht und irgendjemand, der gerade vorbeikam, kommt in diese Kirche, setzt sich meist in den hinteren Reihen. Manchmal kommen sie bis hier vorne, knien, halten einen Moment inne und verlassen den Raum wieder. Ich habe das so oft erlebt, in dieser Kirche, in anderen Kirchen, dass Menschen glauben, sie könnten Gott nur hier in dieser Kirche begegnen. Da ist was dran. Ich glaube, Gott begegnet uns nicht nur in dieser Kirche. Er begegnet uns genauso im Alltag, da wo wir zu Hause unterwegs sind. Und manchmal begegnet er uns auf ganz andere Art. Und so lautet das Thema dieser Predigt. Aus dem Alten Testament möchten wir gleich über einen Text nachdenken, aus dem ersten Buch der Könige, eine Gottesbegegnung anderer Art. Denn, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden überfordert oder überrascht, dass ich sage, der eigentliche Sinn eines Gottesdienstes ist diese Gottesbegegnung. Alles andere ist wichtig, aber nachrangig. Dann mag eine oder andere sagen, natürlich, darum bin ich hier. Und darum auch im Eingangsgebet diese Bitte, Herr, dass unsere Herzen doch offen sein mögen für dein Reden, für sein Reden, ob in der Wortverkündigung jetzt oder in unserem Lobpreis- und Anbetungsteil vorher oder aber in dieser Zeit für Stille und Gebet. Wir merken, eigentlich habe ich nur die Ansagen ausgelassen, nicht wahr? Die ja irgendwie notdürftig dazugehören, aber für mich gehören sie eigentlich nicht zum Gottesdienst. Und in dem Rest der Programmpunkte soll Begegnung mit dem Allmächtigen stattfinden. Das wäre normal. Und dann gibt es Situationen in unserem Leben, dann begegnet uns Gott. Und wir merken es manchmal gar nicht. Und wir sind auch nicht darauf vorbereitet, ihn an dieser Stelle zu treffen. Vielleicht hilft diese Predigt ein bisschen, dass wir ein klein bisschen umdenken, ein bisschen mehr Offenheit entwickeln für sein Reden im Alltag. Hören wir zunächst auf Gottes Wort aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 7, Verse, die viele von euch kennen. Ich habe eine etwas modernere Übersetzung. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Wen weckte er? Er weckte den Elia. Lies diesen Text bitte zu Hause in einem größeren Zusammenhang. Mir fehlt einfach die Zeit, darum habe ich nur einen Abschnitt gewählt. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Da ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn, Elia, was willst du hier? Er antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Daraufhin salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisha, den Sohn Schaphats aus dem Dorf Abel Meola zum Propheten zu deinem Nachfolger. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisha um. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. Soweit Gottes Wort. Elia ist eine der ganz großen Gestalten der Bibel. Wir finden im Neuen Testament, dass man Jesus fragte, oder Jesus seine Jünger vielmehr fragte, was sagen die Leute von mir, wer ich wohl bin? Und die Jünger, die hatten offene Ohren, die wissen, was geredet wird. Und unter anderem glaubten einige Leute, dass dieser Mann aus Nazareth Elia ist. Warum? Weil es eine Prophezeiung gibt, dass bevor der Messias kommen wird, eben Elia kommen wird. Und wenn ihr diesen Text im Zusammenhang lest, ab dem Anfang des 19. Kapitels, dann merkt ihr, dieser Mann Gottes, dieser Elia, dem geht es nicht gut. Wir würden heute sagen, er hat einen Burnout. Er hat Angst um sein Leben, er hat keine Lust mehr in seinem Dienst und er hat Mitleid, vor allem mit sich selbst. Plötzlich schlägt Gott ein neues Kapitel im Leben Elias aus. Er wird uns vorgestellt wie ein Mann voller Glauben. Er hört den göttlichen Auftrag und er zögert nicht, ihn anzunehmen, auch wenn er weiß, dass es ihn sein Leben kosten könnte. Und er tritt im Auftrag Gottes vor den König und ohne Scheu. Und wir merken, wenn ihr diesen Text zu Hause nachlest, Elia, er verfällt nicht in eine allgemeine Nebelsprache, sondern er konfrontiert seinen König sehr klar mit dem Wort Gottes. Daraufhin muss er fliehen. Gott versorgt ihn mit Raben. Was für ein Gottvertrauen hat doch in Elia gelebt. Inzwischen ist er der meistgesuchte internationale Terrorist seiner Zeit. Der König lässt ihn jahrelang suchen im ganzen Nahen Osten. Dann tritt er wieder vor den König ohne Scheu und fordert die öffentliche Auseinandersetzung auf dem Berg Karmel, aus der Elia ganz klar und deutlich als Sieger herausgeht. Man könnte meinen, dieser Mann Gottes, er ist am Ziel seiner Karriere. Er hat ein geistliches Hoch. Und wenn ich es einmal so salopp sagen darf, sein jahrelanger Einsatz, er hat sich einfach echt gelohnt. Aber dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der zeigt, dass auch Menschen, die es ernst meinen mit Gott, in echte Krisen geraten. Auf dem Höhepunkt des Erfolgs hat dieser Prophet, dieser Mann Gottes, eine Krise. Wir haben den Eindruck, er wird von Ängsten geradezu überfallen. Sie kommen über ihn und ich bin überrascht. Er scheint sich nicht wehren zu können. Es stimmt alles, was er sagt. Die Königin, sie sucht ihn. Sie will ihn umbringen lassen. Das hat sie ihm so gesagt: Wenn ich dich krieg, stirbst du. Aber das wollte sie auf der anderen Seite schon jahrelang. Und ihr Mann, der Ahab, hatte ihn im gesamten Nahen Osten lange suchen lassen. Aber jetzt, Elia, der mutige, der kraftvolle Prophet, er rennt um sein Leben. Und er will sterben. Er ist lebensmüde. Nicht wie unsere Bertha mit knapp 98 Jahren. Er war viel jünger. Sondern er will einfach nicht. Und wir merken, wenn ein Mensch in eine Krise bekommt, dann ist er ein Mensch im Widerspruch. Einerseits rennt er um sein Leben und andererseits will er sterben. Wenn er doch sterben will, hätte er doch einfach nur bleiben sollen. Sie hätte ihn schon gefunden, die Isabel. Nein, er rennt um sein Leben. Kennt ihr das auch in eurem Leben? In uns Menschen ist so viel Widersprüchliches, besonders in Krisen. Einerseits, da sucht man Nähe und geht doch auf Distanz. Einerseits möchte man gesehen werden und doch verkriecht man sich. Elia, er sucht die Annahme und Liebe und verhindert alles, was seine Menschen ihm an Liebe zuwenden möchten. Ich finde, wir sind in guter Gesellschaft bei Elia, mit unseren Widersprüchlichkeiten, mit unserer Zerrissenheit. Wir bewegen uns mitunter zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Sehnsucht nach dem Leben und dem Gefühl, ich kann es nicht mehr. Es ist zu hart. Gottes Wort sagt, dass in der letzten Zeit die Ungerechtigkeit in dieser Welt so Überhand nehmen wird, dass Menschen genau in dieser Situation sagen werden, ich kann nicht mehr. In der Sprache der Bibel heißt es, die Liebe wird in vielen erkalten. Wir merken, es hat irgendwie mit Druck zu tun. Elia rennt geradewegs in die Wüste. Der Mensch ist im Widerspruch. Er rennt geradezu in die Wüste, um zu sterben. Und dort begegnet ihm der Bote Gottes, versorgt ihn. Zweimal wird er aufgefordert, zu essen, zu trinken. Und genau an dieser Stelle setzt dann unser Predigttext ein. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Auch der größte Prophet aller Zeiten, er hat es beim ersten Mal nicht geschafft. Dieser Mann Gottes, der von dem Allmächtigen so gebraucht wurde zu seiner Zeit, er kommt an diesen Punkt im Leben, wo er nicht mehr will. Wie gut, dass Gottes Boten seine Engel nicht so schnell aufgeben und ihm noch einmal etwas zur Stärkung reichen, bis er Kraft genug hat, aufzustehen und den Weg zu gehen. Steh auf! Er wird aufgefordert, seinen Teil dazu zu tun. Und das ist es. Aufstehen müssen wir eben selbst. Manchmal gibt es Brüder und Schwestern, manchmal gibt es gute Freunde, die uns in schwierigen Situationen aufhelfen. Aber am Ende braucht es eben diese Eigeninitiative. Das Essen, was er bekommt, wird ihm auch nicht intravenös verabreicht. Essen muss er schon selbst. Bei Gott gibt es keine Zwangsernährung. Nein, er bietet uns an, aber er zwingt uns nicht. Er rüttelt uns manchmal mehrfach, aber er zwingt uns nicht. Er ermutigt uns, aber den Mund müssen wir schon selber aufmachen und uns selbst auf eigene Beine stellen. Und manchmal ist es schwer, aufzustehen, wenn die Resignation uns zum Liegen gebracht hat, wenn Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht wurden von Menschen, am schlimmsten, wenn die Menschen uns sehr nahe waren. Manchmal aber eben auch enttäuscht von Gott. Wir fühlen uns enttäuscht. Wir merken und haben das Gefühl, seine Verheißung, sie tritt nicht ein. Wir haben etwas anderes erwartet. Und nun mutet er uns diese schwere Wegstrecke zu. Ich hatte die Tage einen Anruf und ich habe es in unserer Gruppen-App gepostet. Erna rief an. Erna Brickmann, manche erinnern sich an diese ältere Dame, die in der letzten Zeit bedingt durch ihre Sehbehinderung etwas Hilfe braucht, am Stock geht. Sie rief mich an und sie sagt, es geht mir überhaupt nicht gut. Ich liege seit 2 Wochen im Bett, denn ich bin von einem Auto angefahren worden. Der 30-Jährige hatte einfach den Rückwärtsgang eingelegt und nicht gesehen, dass sie über den Fußgängerüberweg mit ihrem Gehwagen geht. Gut, dass sie den Gehwagen hatte, sonst hätte er sie glatt überfahren. Nun liegt sie im Bett, schwer verletzt, wenn auch nichts gebrochen ist. Sie kann sich kaum bewegen. Aber ich merkte bei diesem Telefonat, dass sie eigentlich steht. Ich merkte, dass es eine andere Seite gibt. Nicht wie bei Elia, der sich hinlegt und sagt, ich will nicht mehr. Wir haben nicht lange sprechen können. Ich bin überzeugt, dass Erna diese Phasen auch hatte, gerade als sie erblindete. Aber letzte Woche erlebte ich sie stark. Sie war ganz zuversichtlich in ihrem Glauben, der Herr macht keinen Fehler. Auch wenn sie nicht verstehen kann, warum dieser knapp 30-Jährige sie nicht sehen konnte. Er war irgendwie in Gedanken und hat sie so angefahren. Wie begegnet uns Gott? In vielen von uns gibt es diese Sehnsucht nach einer Begegnung mit dem Allmächtigen. Manchmal bleibt es bei dieser Sehnsucht, wenn wir nämlich liegen bleiben. Steh auf, das ist der Impuls des Engels. Steh auf, ich habe etwas vor mit dir. Und dann macht sich Elia auf den Weg. Unser Text ist ein Text voller Symbolik. 40 Tage ist er unterwegs. Nun, 40 Tage, das ist eine göttliche Zahl. 40 Tage hält der Mensch es aus ohne Essen und ist dann an der Grenze. 40 Tage lang konnte er gehen. 40 Tage war auch Mose auf dem Berg Horeb. 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste. Jetzt sucht Elia die Begegnung mit dem lebendigen Gott. aufstehen, sich aufmachen, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Wie machen wir uns auf den Weg? Wir stehen am Anfang einer neuen Woche. Bist du heute hier, weil es eine fromme Pflichtübung ist? Oder erwartest du eine echte Begegnung mit dem Allmächtigen? Sich aufmachen, das ist nötig. Sich aufmachen, es geht nicht ohne. Elia machte sich auf den Weg. Aber die Krise, merken wir, sie ist noch lange nicht überwunden. Sie ist so ähnlich wie die Grippe, die ich schon seit ein paar Monaten mit mir rumschleppe. Denn wo finden wir den Elia? Er verkriecht sich in eine Höhle. Wenn ihr die Verse 9 und 10 lest, so sind wir Menschen. Selbst die ganz großen Männer und Frauen Gottes, da suchen sie die Begegnung mit Gott und verkriechen sich, manchmal in der eigenen Höhle. Und obwohl sich Elia auf den Weg gemacht hat, sind seine Gedanken noch voll von seinem menschlichen Denken, voll von seiner menschlichen Resignation. Und wir merken, er wiederholt, als Gott ihn fragt, Elia, was machst du hier? Er wiederholt genau wortwörtlich das Gleiche, was er vorher schon einmal gesagt hat. Die Leier unserer Gedanken, nicht wahr? Sie kommen immer wieder. Immer wieder die gleichen Gedanken, wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Immer wieder die gleichen Gedanken. Elia konnte nichts anderes mehr denken. Was ist der Schlüssel heraus aus diesem Kreis? Was ist der Schlüssel heraus aus dieser Resignation, dieser Kreislauf der Gedanken und Gefühle? Er muss durchbrochen werden. Darf ich dich fragen, ob wir zulassen, lässt du es zu, dass Gott deine Gedanken und Gefühle neu sortiert? Oder willst du sie lieber behalten? Sie sind so gewohnt, diese Gedanken. Und das Gewohnte ist ja irgendwie bequem. Manchmal kann man in dem Leid und in der Not verharren. Manchmal in dem Mitleid mit sich selbst. Für mich erschließt sich diese Gottesbegegnung in einigen Schritten, die ich kurz am Ende dieser Predigt und dieses Gottesdienstes entfalten möchte. Jesus, und ich sage hier Jesus, weil ich glaube, dass auch im Alten Testament der dreieinige Gott in der einen oder anderen Person auftritt. Jesus spricht heute zu dir, komm heraus aus deiner Höhle. Genauso wie er es zu Elia sagte, komm heraus. Tritt auf den Berg vor den Herrn. Dieser Berg Horeb, das war der Gottesberg. So etwas wie Kirchen. Da sind Menschen hingegangen, um Gott zu treffen. Und Gott sagt dem Elia, du musst heraus aus deiner Höhle. Nur so kann ich dir begegnen. Und wir merken, Gott begegnet Elia ganz anders. Und wir erleben, dass dieser Bericht uns sehr anschaulich schildert, was passiert. Gewaltiges ist geschehen. Ein gewaltiger Sturm, ein Berg zerriss und die Felsen zerbrachen, ein Erdbeben, dann ein Feuer. Ich bin überzeugt, jedem von uns wäre es ganz anders geworden in dieser Situation. Naturgewalten sind entfesselt worden. Eine Art Hurricane ist über diesen Berg gezogen. So ist doch Gott damals an diesem Berg dem Mose begegnet, nicht wahr? Aber Gott begegnet den Menschen nicht immer gleich. Elia ist in diese Krise gekommen, weil sein Gottesbild, seine Gottesvorstellung an eine Grenze gekommen ist. Er hatte ja seine Erfahrungen, dieser Powerprophet. Er betete und Gott antwortete auf sein Gebet und es regnete 3 Jahre nicht mehr. Er betete erneut und die Dürreperiode wird beendet. Er holte den Sohn seiner Hauswirten zum Leben zurück. Er betete. Auf dem Berg Karmel fällt Feuer vom Himmel und er erlebt seinen Gott als einen Allmächtigen, als einen Gott mit Kraft, mit Power. Doch hier in diesem Sturm, in diesem Erdbeben und in diesem Feuer, merkt er, ist Gott nicht. Gott lässt sich anders von ihm finden. Und er zeigt sich ihm von einer ganz anderen Seite. Und wir lesen, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Ein leichtes Lüftchen. Jetzt, und das merkt Elia, jetzt ist der Allmächtige da. Nicht machtvoll, dass die ganze Welt erzittert, sondern in einer stillen, in einer unscheinbaren Art und Weise. Wie erwartest du, dass dir der Allmächtige begegnet? Du musst darauf vorbereitet sein, dass es ganz anders passiert, als du es erwartest. Manchmal geschieht es in der Stille. Nicht mit diesem ganzen Umfeld, dass wir merken, wow, ein gewaltiger Gottesdienst, eine tolle Lobpreiszeit. Manchmal begegnet dir Gott in der Stille ganz anders. So ist nämlich Gott auch. Manchmal begegnet dir Gott, wenn du auf dieses Kreuz blickst und daran denkst, dass dort einer hing, der überhaupt nicht powerful aussah. Jesaja schreibt, er sah ekelhaft aus. Keiner mochte ihn angucken. Zerschlagen, blutüberströmt. Keiner wollte hingucken. Er sah einfach ekelhaft aus. Und doch begegnet Gott so den Menschen. Er begegnet seinen Jüngern, als er die Schürze anzog und ihnen die Füße wusch. Und sie sagten, Herr, auf keinen Fall, was machst du? Du bist doch nicht unser Sklave. Und Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Tut das Gleiche. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, ich möchte ja Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Elia, was machst du hier? Fragt ihn Gott, als er sich in der Höhle versteckte. Und Elia reagiert, indem er seinen Spruch aufsagt, der nur so trieft von Selbstmitleid. Ich bin allein übrig geblieben, jammert Elia. 7000 Leute, sagt Gott, gibt es noch, von wegen allein. 7000 ist eine symbolische Zahl, die Zahl der Vollkommenheit. Gott will sagen, oh nein, du bist überhaupt nicht allein. Ich schaue schon, dass du nicht allein bleibst. Und dann erlebt Elia einen Perspektivwechsel. Gott macht ihm klar, du kommst aus diesem Loch nur raus, wenn du die Perspektive wechselst. Du musst einen anderen Blick bekommen. Und er bekommt einen neuen Auftrag. Und der ist sehr interessant. Lest ihn mit Zeit ein bisschen im Detail. Ich überschreibe nur, zuerst schickt Gott ihn zurück. Er schickt ihn da zurück, wo Elia in Gefahr ist. Und er sagt ihm, salbe einen neuen König. Stellt euch vor, salbe einen neuen König, obwohl der Alte noch lebt. Hallo? Das muss erstmal einer tun. Wir gucken gerade nach Venezuela und merken, was da los ist. Ne? Das war noch ein klein bisschen heftiger. Er gibt ihm eine neue Perspektive. Er sagt, dein Leben ist wertvoll. Ich habe einen Plan für dich. Aber hier bemerke ich, dass Gott auch ein barmherziger Gott ist. Gott sagt, okay, ich sehe, dass du müde bist. Salbe den Elisa als deinen Nachfolger. Du musst nicht bis zum letzten Atemzug kämpfen. Ich habe noch mehr Leute und du bist nicht unersetzlich. Gottes Begegnungen anderer Art. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du in diese neue Woche gehst, wirst du erleben, dass Gott dir begegnet. Manchmal anders, als du es erwartest. Manchmal können Menschen seine Boten sein. Manchmal sind es Lebenssituationen, in die der Allmächtige dich bringt. Manchmal Situationen, wo du mit den typischen Warum-Fragen reagierst. Manchmal Situationen, wo du reagierst wie Elia. Du willst dich verkriechen. Selbstmitleid spielt eine Rolle. Dann lass doch zu, dass Gott dich herausholt. Lass doch zu, dass Menschen um dich herum, Menschen, die dich kennen und Menschen, die dich schätzen, dass sie an dich herankommen. Lass doch zu, dass sie dein Herz berühren und sagen, du bist nicht allein. Gott lässt dich nicht allein. Elia, dieser große Mann Gottes, erlebt, dass Gott ihn neu in seinen Dienst stellt, ihm den Kopf ein bisschen in eine andere Richtung rückt, seine Sinne stärkt und er wieder mit Kraft sein Leben als ein Nachfolger Jesu leben kann. Wir haben als Schlusslied gesungen, also als letztes Lied in der Lobpreiszeit, Stern, auf den ich schaue. Lass uns diesen Stern neu fokussieren. Dieser Allmächtige, er möchte dir begegnen in deinem Alltag. Du musst nicht bis zum nächsten Sonntag warten. Du musst nicht in eine Kirche gehen. Er will dir begegnen in deinem Alltag, da wo du zu Hause bist, da wo du dich wohlfühlst und da wo du dich vielleicht versteckst. Möge Gott Gnade dazu geben. Amen. Amen.